Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 418.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Ausbildung zum Richter dauert in Deutschland mit Studium und Referendariat mindestens 6 Jahre. Schneller gelangt man als Schöffe in die Position, juristische Sachfragen zu beurteilen. Als Qualifikation genügt der gesunde Menschenverstand und ein Schwur. Die Laienrichter verpflichten sich, nur der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu dienen. Das genügt schon und die Schöffen können Zeugen befragen und an Urteilen mitwirken. Rund 60.000 Bundesbürger sind aktuell ehrenamtliche Richter. Nur der Wahrheit und Gerechtigkeit dienen. Ein Zeitfragen-Feature von Rosemarie Bölz.
Ich weiß, dass das Schöffenamt das höchste Amt ist, Ehrenamt, was in der Bundesrepublik vergeben wird. Ich war auch sehr stolz, dass ich ausgewählt worden bin, ja, bis zu den ersten Verhandlungen. Und da hatte ich dann so meine Schwierigkeiten. Also dann kriegte ich mit, wir bekommen keine Akteneinsicht. Wir dürfen nicht in die Anklageschrift vorher gucken. Dann geht man in die Hauptverhandlung und dann muss man sich das alleine erschließen von den Dingen, die sich da abspielen.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
Ich hatte einen Fall, da ging es um Kindesmissbrauch und diese Verhandlung zog sich auch über mehrere Wochen hin. Ja, und dann wurden die Zeugen aufgerufen, der Gutachter kam und irgendwie, das ist ja nicht so, dass man als Laie nicht davon gefangen ist, wie jemand auftritt. Schon alleine die Plädoyers der Verteidigung. Dass ich zumindest hinterher irgendwie so dachte, Mensch, also das beeinflusst mich auch. Den Eid, den ich da geschworen habe, dass ich mich weder von Person noch sonst wie beeinflussen lasse, das kann ich wirklich nicht unterschreiben.
Rund 60.000 Bundesbürger, etwa 37.000 Haupt- und 23.000 Hilfs-, also Ersatzschöffen, haben Anfang des Jahres an Amts- und Landgerichten in den 16 Bundesländern geschworen, nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Männer und Frauen zwischen 25 und 70 aus möglichst vielen Berufen und sozialen Schichten. Selbstständige, Angestellte, Arbeiter, Handwerker, Hausfrauen und Hausmänner. Sie sollen den Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren und so das gesunde Volksempfinden in die Rechtsprechung einbringen. Die gelernte Bürokauffrau und zweifache Mutter Karin Roe war schon 2 Amtsperioden als Schöffin am Landgericht der niedersächsischen Provinzhauptstadt Oldenburg, Große Strafkammer.
Also angenommen, dass 3 hauptamtliche Richter sich zu einem Urteil durchgerungen haben und 2 Schöffen sich zusammentun und sagen, nein, dann werden die 3 aufgeschmissen. Das ist die richterliche Mathematik. Das wurde uns auch gesagt. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die dann meinten, naja, das werdet ihr ja wohl nicht tun, ne? Oder zu dem Fall wird es wohl nicht kommen.
Sie sei relativ naiv ins Schöffenamt gegangen, erklärt Karin Roe. Der Respekt vor den schwarzen Roben der Berufsrichter, die erhöhte Richterbank, von der man nolens volens auf die Angeklagten herabschaut und die einem durchaus das Gefühl der Erhabenheit geben kann, das Wissen um die Macht, die man mit dem Urteil ausübt, kann mürbe oder selbstbewusster machen. So oder so muss man die Konsequenzen seines Urteils tragen. So wie Karin Roe es in dem Verfahren um den angeklagten Kindesmissbrauch erfahren hat.
Der Mann ist nicht verurteilt worden, weil die Beweislage so dünn gewesen ist. Und nach der Urteilsverkündung kamen wir beiden Schöffen relativ spät raus aus dem Sitzungssaal. Und die Kläger mit ihren Zeugen und Gutachtern standen auf dem Flur. Und wir beiden Schöffen sind dann doch ziemlich angemacht worden, wie wir zu so einem Urteil kommen, ob wir denn Kinder hätten und das beurteilen könnten. Das war so diese erste Erfahrung, wo ich gedacht habe, meine Güte, nee, dann muss man das auch aushalten.
Für die laufende Schöffenperiode wurde Karin Roe von ihrer Partei, die Grünen, vorgeschlagen, gewählt und dem Amtsgericht ihrer Heimatgemeinde nahe Oldenburg zugeteilt. Dort sitzt sie auch seit 3 Jahren im Gemeinderat. Bislang jedenfalls kam sie noch nicht zum Einsatz, aber sie hat ja noch fast 5 Jahre vor sich. So lange dauert eine Amtsperiode. 2 darf man nacheinander absolvieren, dann muss man eine Pause einlegen. Alle Richter sind vor dem Gesetz gleich und mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet. und doch wird begrifflich unterschieden. Die studierten verbeamteten Juristen sind die Berufsrichter. Bei den Arbeits-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichten nennt man die Laien ehrenamtliche Richter, die für diese fachgebundenen Gerichte eine entsprechende Vorbildung mitbringen sollen. Wohingegen der historische bis ins Mittelalter zurückgehende Begriff Schöffe ausschließlich in der allgemeinen Strafgerichtsbarkeit, also bei Amts- und Landgerichten, verwendet wird.
In dem Moment, als ich Ja gesagt habe, ich bin bereit, Schöffenarbeit zu machen, in dem Moment muss dir klar sein, du hast eine wahnsinnige Verantwortung, du entscheidest über das Leben eines Menschen in dem Moment, wenn du eine Entscheidung fällst, und die Verantwortung, die musst du auch bereit sein zu tragen.
Manuela Imkeit hat jetzt ihre zweite Amtsperiode als Schöffin am Landgericht Oldenburg begonnen. Im Gemeinderat ihres Wohnortes sitzt sie schon in der fünften Amtsperiode. Die Politik sei eine gute Schule, meint sie, um Selbstbewusstsein und Meinungsstärke zu trainieren. Auch sie wurde von ihrer Partei, der SPD, als Schöffin vorgeschlagen und dann gewählt. Sie war im Schulelternbeirat und gewerkschaftlich als Betriebsrätin aktiv. Und berufstätig ist die Familienfrau auch noch in einem Altenpflegeheim. Die heute 62-Jährige scheint mit ihrem gesellschaftspolitischen Engagement und viel Lebenserfahrung prädestiniert für das Schöffenamt.
Ich achte sehr auf die Körpersprache eines Menschen. Die Mimik ist für mich ganz besonders wichtig, wenn die Leute etwas sagen oder wie sie sich gerade vor Gericht auch benehmen. Vielleicht liegt es ein bisschen an meinem Beruf, weil ich das auch mitgelernt habe, dass ich die Leute sehr genau beobachte. Und ich bilde mir ein, sagen zu können, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe.
Die Sitzplatzanordnung im Gerichtssaal ist, wie der Prozessablauf, vorgegeben. Schöffen sitzen immer links und rechts außen auf der Richterbank. Allerdings klar erkennbar in Zivilkleidung, während Berufsrichter, Staatsanwälte und Verteidiger schwarze Roben tragen. Ein weiterer Unterschied: Berufsrichter können über Schöffen eine Ordnungsstrafe verhängen. Und Berufsrichter müssen nicht nur die Verhandlungsführung, sondern auch die Schöffen im Blick haben. Der Leiter des Jugendgerichts am Amtsgericht München, Ludwig Kretschmer.
In der Hauptverhandlung muss man aufpassen, dass er nicht irgendwas rausrutscht, was dann wirklich zu einer Ablehnung führt. Also einmal habe ich einen Schöffen erlebt, der einen Zeugen nicht schön angesprochen hat. Und haben wir unterbrochen und in der Pause haben wir dann darüber gesprochen, dass es einfach so nicht geht.
Bei kleineren Straftaten an einem Amtsgericht oder an der kleinen Straf- und Berufungskammer eines Landgerichts haben es zwei Schöffen mit einem Berufsrichter zu tun. Bei schwereren Vergehen an den großen Strafkammern eines Landgerichts mit zwei oder drei Berufsrichtern. Jedes Jahr lost das Gericht das Schöffenpaar aus, das dann jeweils ein Jahr miteinander und mit wechselnden Richtern auskommen muss. Ludwig Kretschmer, der einmal in seinen 16 Jahren als Jugendrichter am Amtsgericht München von zwei Schöffen überstimmt wurde.
Theoretisch natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn man merkt, man kommt mit seiner Meinung nicht durch, dass man einen Prozess aussetzt. Aber das ist meines Erachtens nicht richtig. Und dann ist es nicht so, dass man das Urteil so begründen, dass man es doch gut begründen muss natürlich. Nicht, dass es allein deswegen aufgehoben wird, wenn man so schlecht begründet hat. Und es soll ja nicht aus dem Urteil auch nicht hervorgehen, dass man eigentlich ein anderes Urteil fällen wollte.
Man muss nicht jedes Mal zu lasche Richter mit härteren Strafen überstimmen wollen, was den Schöffen von wegen gesundes Volksempfinden gern nachgesagt wird. Aber so blauäugig, wie ihre jüngere Co-Chefin gewesen ist, sollte man auch nicht sein, meint die resolute Manuela Imkeit.
Auch schon erlebt gehabt, dass jemand dabei war, die am liebsten alle nach Hause schicken will. Ne? Bloß kein Einsperren, um Gottes Willen, die armen Leute. Ach nee, oder eine Geldstrafe aufbrummen. Oh Mensch, der verdient doch so wenig, das können wir doch nicht machen. So. Ja, ich meine, passt nicht, ist ja kein Kindergarten.
Um Schöffe oder Schöffin zu werden, muss man deutscher Staatsbürger und mindestens 25 Jahre, höchstens 69 Jahre alt sein, über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, länger als ein Jahr in dem der Gerichtsbarkeit zugehörigen Gemeindebezirk wohnen, kein Insolvenzverfahren haben, nicht vorbestraft sein. Mehr nicht. Viel zu wenig, findet der Gründer und Vorsitzende des Bundesverbands der ehrenamtlichen Richter und Schöffen, Hasso Lieber. Der ehemalige Richter und Justizstaatssekretär weiß sehr genau, warum es nicht reicht zu meinen, die Berufsrichter müssten eben nehmen, was kommt, und es läge an Ihnen, mit diesem Querschnitt der Bevölkerung zurechtzukommen.
Wenn Sie gleichberechtigter Richter sind als Schöffe, dann müssen Sie bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Sie müssen ein Urteilsvermögen haben. Sie müssen bereit sein, über andere Menschen zu urteilen. Sie müssen Lebenserfahrung haben. Sie müssen Menschenkenntnis haben. Sie müssen also über andere Leute urteilen können, ob die sich schuldig gemacht haben oder nicht.
Der ehrenamtlich organisierte Schöffenverband DVS ist die einzige Interessenvertretung der Laienrichter. Er veranstaltet Fortbildungen, bietet Unterstützung in der Auseinandersetzung mit Richtern oder Arbeitgebern an, setzt sich auf politischer und kommunaler Ebene für die Stärkung der Schöffen ein, gibt Publikationen mit Titeln wie »Fit fürs Schöffenamt« und die auch in Juristenkreisen renommierte Zeitschrift »Richter ohne Robe« heraus. Hauptsächlich geht es bei den Fragen an den DVS um Konflikte mit den Arbeitgebern, berichtet die DVS-Landesvorsitzende in Niedersachsen, Hildegard Minte. Ein Schöffe ist nämlich für die Zeit der Gerichtsverhandlung vom Arbeitgeber freizustellen, egal ob dem das passt oder nicht und egal ob sich manche Prozesse über Wochen oder Monate hinziehen.
Es gibt 6 € pro Sitzungsstunde, man kriegt die Fahrkosten erstattet. Ja, und dann gibt es eine ständige Auseinandersetzung zwischen dem, was der Arbeitgeber erstattet bekommt, dafür, dass man nicht da ist. Und im öffentlichen Dienst ist es noch viel komplizierter.
Wie wird man Schöffe? Ganz einfach, indem man sich rechtzeitig vor der nächsten Schöffenperiode bei seiner zuständigen Gemeindeverwaltung mit einem Formblatt bewirbt. Oder auch von einem Verein, einem Verband oder einer Partei vorgeschlagen wird. Dann werden die Kandidaten gesammelt und auf eine Liste gesetzt, die der Schöffenwahlausschuss am zuständigen Amtsgericht erhält. Er besteht aus 7 Vertrauenspersonen aus den örtlichen Gemeinden, einem Verwaltungsbeamten, in Oldenburg der Oberbürgermeister und einem Vorsitzenden Richter. Übrigens ist es oft so, dass die Vertrauenspersonen aus den Parteien kommen, die dann natürlich auch ihre Vorschläge benennen. Amtsgerichtsdirektor Jürgen Possel hat bereits 3-mal den Schöffenwahlausschuss an dem großen ovalen Tisch in seinem Amtszimmer geleitet. Vor ihm liegt der dicke Ordner, in dem alle Kandidaten aufgelistet sind. Insgesamt 176 Haupt-, Hilfs- und Jugendschöffen fürs Amts- und Landgericht Oldenburg mussten letztes Jahr gewählt werden. Das geht immer ziemlich zügig, weil die Wahlausschussmitglieder die meisten, nämlich ihre Kandidaten, schon kennen.
Also jeder der Anwesenden kriegt diese Gesamtliste von den Gemeinden und dann hier, na, was haben wir denn? Da steht drauf Name, Adresse und Alter und Beruf. Und da gehen wir dann durch. Wen möchten Sie denn? Ja. Kommt jemand und sagt, ich hätte gerne Herrn Müller. Ja, welche Nummer ist denn das hier? Ach so, der, den gucken wir mal. Was macht der denn beruflich? Ah, und dies Alter. Ja, gut. Der könnte ja wohl insgesamt passen. So, und jetzt weitere Vorschläge. Und dann streichen wir dann immer ab, dass wir nicht jemanden doppelt wählen. Es gibt dann auch noch ein bisschen Kaffee und Kekse dabei. Die spendiere ich dann, damit die alle ein bisschen zufrieden sind. Und 2,5 bis 3 Stunden dauert das, aber da sind wir auch durch damit, nicht?
Wenn man seine Kandidaten so gut zu kennen glaubt, fragt man sich allerdings schon, wie es dann zu solchen Schöffen kommen kann. Amtsgerichtsdirektor Jürgen Possel.
Dass man vielleicht manchmal ein bisschen aufpassen muss, wenn die Sitzung zu lange dauert, dass auch keiner von den Schöffen einschläft. Dass es auch schon mal erlebt hat, dass man vielleicht einen Schöffen dann mal darauf hinweist, dass er sich doch bitte seine Fingernägel nicht in der Sitzung, sondern vielleicht abends im Badezimmer schneidet. Oder dass es auch nicht so gut kommt, wenn man in der Sitzung Erdnüsse isst oder Nüsse knackt und Ähnliches.
Und die Berufsrichter, wie werden sie von den Schöffen erlebt? Helmut Fockener, große Hände, offener Blick, in über 30 Vereinen dabei, bedauert trotz seiner vielen Aktivitäten, dass er nun mit 67 sein Schöffenamt aufgeben muss. Helmut Fockener ist ausnahmsweise nicht von einer Partei, sondern Ende der 90er Jahre von einem Sozialverband nominiert worden. Mit großer Freude, betont er immer wieder, habe er seinen Schöffendienst geleistet. Obwohl es anfangs am Landgericht gar nicht danach aussah.
Also die ersten Richter, die ich erlebt habe, die waren so, naja, habe ich mich gefragt, was soll ich als Schöffe hier? Die waren also sehr selbstherrlich, aber im Laufe der Zeit hat sich das wesentlich verändert. Die Schöffen wurden mehr beachtet, wurden mehr einbezogen, die Richter wurden jünger. Ich erinnere mich an einen Prozess hier beim Amtsgericht Oldenburg, das fand ich auch toll. Da hat die Richterin erstmal die Schöffen vorgestellt. Das ist Herr Fockener, das ist Frau So-und-so, das sind die Schöffen, ich bin Frau So-und-so. Also in über 20 Jahren einmalige Vorstellung.
Einmalige Vorstellung. Damit ist Dr. Melanie Bitter gemeint. Sie ist nach Promotion und Universitätsjahren erst 2007 in die Justiz eingetreten. Seit 2009 ist sie Vorsitzende des Schöffengerichts am Amtsgericht Oldenburg.
Ich bin grundsätzlich ein Befürworter des Schöffensystems. In einer Hauptverhandlung muss ich mich auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren. Wenn ich den Zeugen vernehme, mache ich mir gleichzeitig Stichpunkte. Ich muss Vorhalte aus der Akte machen. Und dann nehme ich nicht alles wahr, was in der Verhandlung passiert. Und die Schöffen sind dann halt zwei Paar Augen und zwei Paar Ohren zusätzlich. Und das ist immer eine Erkenntnisquelle, die ich gerne nutze. Das andere ist, der Richter ist schon derjenige, der natürlich mehr Ahnung von den üblichen Straftarifen hat, der die rechtlichen Kenntnisse hat. Aber dadurch, dass ich die Dinge auch den Schöffen begreiflich machen und erläutern muss, ist eine Kontrolle für mich in der enthalten. Und das schätze ich sehr.
Schöffenrichterin Melanie Bitter ist nicht nur bemüht, die Verhandlungsatmosphäre im Gerichtssaal so entspannt wie möglich zu gestalten, sondern auch das Klima im Besprechungszimmer, wo sie mit den Schöffen zu einem begründeten Urteil kommen muss.
Ich spreche die dann auch drauf an. Ich sage dann auch so, sie mögen den nicht, ne? Aber sie wissen ja, deswegen verurteilen wir nicht. Und schon haben wir wieder eine sachlichere Ebene erreicht. Das liegt natürlich dann auch viel in meiner Verantwortung. Ich hatte mal ein Verfahren, da fand ich den Angeklagten ganz schrecklich. Und wir hatten eine Zwischenberatung und ich habe den Schöffen gesagt, ich muss das jetzt mal sagen, das muss mal kurz raus. Und der eine Schöff guckte mich ganz erschüttert an. Da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, jetzt geht's mir besser, jetzt kann ich ihm auch wieder unvoreingenommen gegenübertreten und mir überlegen, hat er auch eine Straftat begangen oder nicht. Und ich glaube, man muss sich ganz klar bewusst werden, was für Gefühle hat man und woher kommen die. Es gibt so zwei Typen, die sind ganz problematisch. Das eine sind Menschen, die eigentlich nicht so viel mitbekommen oder aus irgendwelchen Gründen einfach intellektuell nicht in der Lage, so einer Hauptverhandlung ordentlich zu folgen. Und ein weiterer Schöffentypus ist problematisch. Das sind, ich nenne es jetzt mal etwas despektierlich, die Weltverbesserer. Und da ist es natürlich ganz einfach so, ich bin an Recht und Gesetz gebunden. Wenn eine Straftat stattgefunden hat und das Gesetz schreibt dafür Mindestfreiheitsstrafe vor, dann hilft mir eine Diskussion darüber, wie sinnvoll die Drogenpolitik und die Drogengesetzgebung zum Beispiel ist, nicht viel weiter.
Der Wahlausschuss am Amtsgericht Oldenburg musste 176 Schöffen wählen. Der Wahlausschuss am Amtsgericht München für seine Amts- und Landgerichte insgesamt 1210 Schöffen aus der doppelten Zahl von Kandidaten aus München und seinen 29 Landkreisgemeinden. Zwei Tage sind die 6 gewählten Münchner Stadträte und ein Verwaltungsbeamter unter dem Vorsitz von Strafrichter Rolf-Dieter Mattlindl mit der Wahl beschäftigt. Bei diesem ganzen Aufwand wäre es schon gut, wenn sich die Bewerber vorher informierten, was auf sie zukommt, stöhnt der Leiter des Schöffenwahlausschusses. Denn sobald die 1210 Schöffen berufen worden seien, hätte er auch schon an die 100 Entbindungsanträge auf dem Tisch.
Wenn Sie halt sagen, den nehme ich jetzt raus, den Schöffen, aus dem und dem Grunde, dann muss das auch mit dem Gesetz übereinstimmen. Und das ist halt das, was viele nicht einsehen, ne? Weil viele halt ihr persönliches Problem sind. Ne? Da schreibt ja halt jetzt die Oma, dass also die Tochter jetzt doch das dritte und vierte Kind bekommen hat und sie jetzt als Oma einspringen muss und kochen muss und die Kinder zur Schule, weil die Tochter jetzt auch noch arbeiten muss und sonst was. Was halt auffällig ist, ist, nach den ersten Sitzungen kommt so eine Welle. Ne? Also angeblich haben die sich ja alle freiwillig beworben.
Einmal gewählt, lässt sich das kaum wieder rückgängig machen. Selbst Alkoholausfälle, die das Gericht ja erst in den Verhandlungen mitbekommt, sind höchstens ein Grund, den betroffenen Schöffen von der einen Verhandlung, aber nicht ganz aus seinem Schöffenamt zurückzuziehen. Im Personalrat der Stadt München hat Sonja Doff viel mit Bewertungen über junge Auszubildende zu tun. Deshalb wollte und wurde sie als Jugendschöffin berufen. Konsequenz in der Erziehung könnte man das Konzept von Jugendgerichten nennen, bei dem es eher um Maßnahmen als um Gefängnis geht. Konsequent werde dem Schöffenpaar eingeschärft, die Elternrolle zu übernehmen. Deshalb ist es obligatorisch an Jugendgerichten, dass immer ein Mann und eine Frau da sitzen. Eine Aufgabe, die Empathie und Distanz fordert und die, so Sonja Doff, manchmal auch zermürben kann.
Es ist oft der Fall, dass junge Menschen bedingt durchs Elternhaus in solche Situationen kommen. Und da kommt dann schon Wut dem Elternhaus gegenüber, ändert aber nichts an der Tatsache, dass der junge Mensch das angestellt hat. Er oder sie hat diese Tat begangen, auch wenn es vom Elternhaus her nicht gestimmt hat, die Eltern haben nicht die Tat begangen. Die angeklagte Person hat es gemacht, sie ist nicht dazu gezwungen worden, dies zu machen, jetzt muss sie auch dafür gerade stehen.
Schöffen in Deutschland, das Zeitfragen-Feature von Rosemarie Bölz. Morgen in den Zeitfragen aus Wirtschaft und Umwelt, das Geschäft mit dem Rausch, illegal und legal.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
In Reichenow soll die bereits bestehende Schweinezucht und Schweinemast erweitert werden. Von 4000 Tieren auf 6500. Was vielleicht für den einen erstmal nach viel klingt, das ist, wenn man genauer hinschaut, in den Dimensionen der industriellen Landwirtschaft dann doch eher eine Kleinigkeit. Zum Vergleich, andernorts in Brandenburg geht es Bürgerinitiativen um mehrere 10.000 Schweine. Hier geht es also um 2500 zusätzliche. Eine Bürgerinitiative hat sich in Reichenow gegründet, um am Anfang gegen den Gestank der Schweine zu kämpfen. Aber dann ging es bald ums große Ganze, um die Frage nach Massentierhaltung und industrieller Landwirtschaft insgesamt. Und das Ganze führte auch zu einem Streit zwischen alteingesessenen Reichenowern und neu zugezogenen Berlinern. Thilo Schmidt hat sich diesen vielschichtigen Konflikt genauer angeschaut.
Reichenow, östlich von Berlin, 20 Kilometer vor der polnischen Grenze. Ein beschauliches Dorf zwischen weiten Feldern. Der Bus kommt etwa alle Stunde, den Dorfgasthof gibt es auch noch. Drei Ziegen grasen auf einer kleinen Wiese am Ortseingang. Aus manchem Garten dringt das Gegacker von Hühnern, aus fast jedem Hundegebell. Es gibt ein paar bäuerliche Familienbetriebe und auch ein großer Agrarkonzern hat sich in Reichenow längst eingekauft. Auf den Straßen kommt gelegentlich ein Trecker vorbei, seltener Menschen. Ein Landidyll, das vor Jahren auch Westberliner entdeckt haben. Immer Harms.
Na, ich lebe seit Ende der 90er Jahre hier, nur seit Mitte der 90er Jahre komme ich regelmäßig. Ich habe früher in Westberlin gelebt und bin als Dokumentarfilmerin und Autorin hierher gekommen, um hier zu arbeiten, also auf dem Gutshof Reichenow. Und sicherlich sind wir auch fasziniert gewesen, also von den Möglichkeiten, die es hier gibt.
Den alten Gutshof im Schatten des restaurierten Reichenower Schlosses haben in den 90ern Stadtflüchtlinge aus Berlin gekauft. Ein typischer Fluchtreflex vieler Alternativer in der Hauptstadt. Leben und Arbeiten auf dem Land, nach der Maueröffnung keine Utopie mehr. Der Neureichenower und Gutshofbewohner Thomas Winkelkotte.
Naja, es ist so, dass ich vor jetzt knapp 10 Jahren mit Teilen der Dorfbevölkerung einen Kulturverein gegründet habe, Möhre, der sich aus den Anfangsbuchstaben der drei Gemeindeteile Möglin, Herzhorn und Reichenow zusammensetzt. Daraus wurde das schöne Wort Möhre gegründet. Mit dem haben wir hier so die dörflichen Traditionen wie Erntefest und so erstmal weiter gepflegt. Aus unserer Mitte sozusagen vom Gutshof kamen aber viele Initiativen wie Weihnachtsmarkt, Verschenkemarkt, also viele Sachen, die eher skeptisch angesehen wurden, dann aber begeistert aufgenommen wurden. Wir haben uns politisch immer zurückgehalten, also unsere Meinung, was wir so politisch denken über die Strukturen. Also wir kommen aus der Westberliner linken Szene sozusagen und haben jetzt tatsächlich vor einem halben Jahr zum ersten Mal politisch uns geäußert in eben zu dieser Form der Landwirtschaft. Und in dem Moment geht ein Riss durchs Dorf.
In Reichenow ist die Erweiterung der Schweinemast geplant. 4000 Schweine stehen bereits in zwei Hallen am Ortseingang auf dem Gelände der früheren LPG. In einer weiteren benachbarten Halle, die seit Jahren leer steht, sollen zusätzlich 2500 Schweine gehalten werden. Damit hätte die Anlage über 6000 Tiere. Für solch große Anlagen aber gibt es strengere Auflagen. Das regelt das Bundesemissionsschutzgesetz. So müsste eine Schweinemastanlage dieser Größenordnung eine standortbezogene Prüfung bestehen, wenn es denn eine Anlage wäre. Die Bürgerinitiative sagt, es ist eine Anlage. Der Investor, der Niedersachse Jürgen Lindhorst, ist anderer Meinung.
Die bestehende Anlage betreibe er ja gar nicht, sondern ein Agrarunternehmer namens Christoph Netele. Thomas Winkelkotte von der Bürgerinitiative.
Herr Lindhorst ist derjenige, der das Gelände besitzt, der diesen Stall da verkauft. Und er wiederum, wie das jetzt im Einzelnen organisiert ist, also wie er seine Stelle jetzt an Netele verpachtet hat, das wissen wir tatsächlich. Er behauptet es mal so, würde ich sagen. Mal sagt er, die Schweine, das bin ich. Und für alles sozusagen, was geändert werden muss, muss man mich ansprechen. Anders mal sagt er wieder, ich habe nichts damit zu tun. Also ich finde, es ist eine sehr undurchsichtige Aussage. Es werden mal solche getroffen.
So richtig durchblicken tut keiner. Und vielleicht ist das auch so gewollt. Man sei einer der größten Agrarproduzenten Deutschlands, heißt es. Für die Reichenauer macht es das nicht einfacher. Anfangs ging die Initiative vor allem gegen die Geruchsbelästigung vor, die die Schweinemast verursacht und die sich mit der Erweiterung der Schweinemast möglicherweise vergrößern würde. Mit der Zeit wurde die Kritik an der industriellen Landwirtschaft fundamentaler. Die Aktiven der Bürgerinitiative lehnen sie gänzlich ab und fordern eine Rückkehr zur bäuerlichen Landwirtschaft. Und der Riss, der durchs Dorf geht, verläuft ungefähr genau hier, zwischen Bürgerinitiative und Urreichenauern. Die haben früher fast alle in der LPG gearbeitet, seit deren Abwicklung mit der Wende arbeitet nur noch ein Bruchteil davon in der Landwirtschaft.
Tachchen.
Wolf-Dieter Hickstein, der Bürgermeister, ist in Reichenau aufgewachsen. Sein Vater war zu DDR-Zeiten der Leiter der LPG. Hickstein kennt die bestehenden Strukturen und nimmt das Anliegen der Bürgerinitiative nicht bloß zur Kenntnis.
Die BI hatte natürlich dann ihre Interessen etwas erweitert und letztendlich sieht die Situation jetzt aus, dass sich das massiv gegen die Massentierhaltung insgesamt richtet. Und da gab es so einige Konflikte innerhalb des Ortes, weil ja auch der eine oder andere ja doch über Jahrzehnte in Stallanlagen gearbeitet hatte und da doch sich etwas angegriffen gefühlt hat. Und so hat sich da doch im Dorf zum Teil also auch die Meinung gegen die BI gerichtet.
Der Bürgermeister selbst kann in diesem Konflikt nicht übermäßig viel tun, außer zu versuchen, seine Gemeinde zusammenzuhalten. Über das Ob und das Wie der Schweinemast hat die Gemeinde ohnehin nicht zu entscheiden.
Ja, so richtig eigentlich nicht. Wir sind abhängig natürlich letztendlich von der Entscheidung im Landkreis. Wir werden natürlich in der Form überprüfen und kontrollieren, wenn die Schweinemastanlage insgesamt von der Stückzahl, also dieses normale Genehmigungsverfahren überschreiten, dann werden wir natürlich auch dafür drängen, dass da dann auch dieses Immersionsschutzverfahren, also die höhere Stufe, durchgesetzt wird.
Und das ist wiederum davon abhängig, ob ein bestehender Betrieb erweitert oder ein neuer gegründet wird. Oder erst ein neuer gegründet und dann mit dem bestehenden verschmolzen wird. Es geht längst nicht mehr nur um Schweine und deren Gestank. Das Dorf ist gespalten und trägt einen Konflikt aus. Zwischen den urreichen Noahen auf der einen und zugezogenen Berlinern auf der anderen Seite. Angesprochen auf diesen Konflikt wird mancher im Dorf merkwürdig einsilbig.
Da halte ich mir raus, ich bin selber Bauer, ich halte mir da raus.
Das ist viel zu viel, mehr sage ich nicht. Tschüss.
Was gibt es zu viel?
Gibt so viele Schweine. Tschüss.
Schweine gibt es schon immer auf dem Dorf und eine Schweinemast. Und so, also, das ist normal. Aber die, ja, eine artgerechte Haltung wäre nicht schlecht.
Ein junger Mann vor der Reichenauer Gaststätte wird deutlicher. Es geht nicht nur ein Riss durch das Dorf, sagt er, auch zwischen Reichenau und dem Nachbarort Möglin sei die Stimmung angespannt.
Der Grundgedanke dieser Bürgerinitiative war ja mal gewesen, dass gegen die Geruchsbelästigung, die durch diese Mastanlage, wie sie dort ist, angegangen wird. Man hat sie immer mehr reingesteigert. Jetzt ist man gegen Massentierhaltung. Ich weiß nicht, wo das noch hingehen soll.
Reichenau-Möglin und eine weitere Ortschaft bilden zusammen die Gemeinde Reichenau-Möglin. Und einige Mögliner verdienen ihr Geld in der Reichenauer Landwirtschaftsindustrie. Auch der junge Mann erzählt, er sei selbst anfangs hingegangen zu den Treffen der Bürgerinitiative, bis ihm die Sache mit dem ökologischen Umweltschutz zu weit ging. In der Wohnküche von Gutshofbewohnerin Imma Harms wird debattiert über solidarische Landwirtschaft, das Tierwohl und darüber, dass eigentlich keiner hier ein Interesse an industrieller Landwirtschaft haben dürfte, weil sie die Bodenpreise durch massive Landaufkäufe in die Höhe schnellen lässt. Worunter kleinbäuerliche Strukturen leiden, die es ja hier noch gibt.
Wir fangen an damit, dass wir uns über den Gestank ärgern und dann beschäftigen wir uns mit den Bedingungen und kriegen raus, was da alles sonst noch stinkt.
Es ist nicht alles so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.
Wir hatten ja, die Situationen waren schon recht bisschen, sehr kontrovers und da ist natürlich so meine Aufgabe oder unsere Aufgabe auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen und das haben wir auch versucht oder auch die BI, die BI hat Gespräche dann mit bestimmten Bürgern gesucht, also hat eingeladen zu einer abendlichen Veranstaltung, die war auch angenommen worden. Mittlerweile möchte ich einschätzen, dass doch wieder die Wogen etwas geglättet sind.
Heute ist Bürgermeister Hickstein froh, dass es in seiner Gemeinde noch eine Handvoll bäuerlicher Familienbetriebe gibt. Er kennt deren Sorgen. Einiges, aber längst nicht alles in diesem Konflikt, hängt jetzt an ihm.
Ja, und das wäre vielleicht ein Satz noch. Ich würde das natürlich sehr begrüßen, wenn wir hier ein bisschen ökologischen Landbau hier vielleicht etablieren könnten. Aber andererseits muss man natürlich sagen, diese Masternach oder dieser Industrie-Schweinebetrieb existiert hier auch schon bald 10 oder 15 Jahre. Und ja, man muss da anders rangehen. Man kann nicht sagen, den Betrieb müssen wir jetzt schließen, das geht auch nicht. Ist schon noch ein bisschen Überzeugungsarbeit die nächsten Jahre notwendig, denke ich.